niemand macht es Freude, eine Performance zu machen. Gell? Das ist eigentlich widerwärtig und grauenhaft. Ja? Aber man überwindet sich, stellt sich irgendwo hin vor ein Publikum, ja, und macht es einfach, um dieses Gefühl kennenzulernen oder damit oder dagegen zu arbeiten. Oder da passieren ja auch wieder Dinge. Du versuchst ja eigentlich ständig nur in Situationen zu bringen, wo da halbwegs was passiert. Ja? Und das ist dann schon lustig.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Die letzten Wochen und Monate waren, wie soll ich sagen, ereignisreich, angefüllt mit spannenden Gesprächen und einer Serie von Begegnungen, die ich zunächst nicht wirklich am Plan hatte. Es hat sich ergeben, dass heute bei mir zu Gast ist der vierte im Bunde aus der Gruppe Chilitin, Wolfgang Gantner. Und es war schon so ein bisschen in meinem Kopf, da vielleicht einen roten Faden zu finden. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich ihn finden, den Chilitin-Code, aber nein, eigentlich nicht. Es waren alle vier Gespräche für mich also einzigartig und speziell. Es ist für mich auch vielleicht so eine Erklärung, wie das funktionieren kann in der Gruppe. Florian, Tobias, Ali und Wolfgang sind vier grundunterschiedliche Menschen, die zueinander gefunden haben, um Großartiges zu schaffen. Ich bin tief beeindruckt, auch wie wertschätzend sie übereinander gesprochen haben und großzügig menschlich war das für mich eine tolle Reise. Ich will jetzt nicht zu viel quageln, weil das letzte Gespräch, das könnt ihr euch jetzt anhören. Wolfgang Gantner war mein Gast und deswegen sage ich herzlich willkommen, Wolfgang Gantner.
Danke für die Einladung.
Wir haben kurzfristig telefoniert vorgestern. Du hast gesagt, du bist an und für sich dann bald einmal wieder weg. Und nachdem das jetzt das vierte Gespräch ist für mich in dieser herrlichen Chilitin-Welt, Chilitin, wie siehst du das?
In dieser herrlichen Welt, ja.
Chilitin. Okay, das trifft sich schon einmal. Ist das jetzt für mich so die Möglichkeit, so einen runden Abschluss zu bekommen?
Ich mach den Sargnagel drauf,
ja, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht öffnest du es wieder total. Ja? Also ich gebe ganz ehrlich zu, für mich war das Gespräch, das zweite Gespräch mit Tobias das komplizierteste. Okay. Weil ich damals irgendwie das Gefühl habe, ich musste irgendwie so einem roten Faden folgen. Ja? Ich habe da noch irgendwie zu viel im Kopf gehabt und ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ich zu viele Sachen im Kopf habe.
Jetzt muss ich mal kurz die Jacke ausziehen, weil mir jetzt schon so heiß wird, ja, bei deinen Fragen. Jetzt würde ich es kurz rascheln hören im Mikrofon.
Rascheln ist gut.
Der Schweiß treibt es mir die Stirn.
Na, also jetzt ich
bin ich oben ohne.
Wir haben das ja gesagt, also wir kommen da ganz ohne Vorbereitung aus. Aber nein, also ich bin gespannt, ich bin total offen und ich hoffe, du auch. Also was auch immer du jetzt mit mir besprechen möchtest, können wir gerne angehen. Was wäre denn so jetzt spontan irgendwie bei dir so am Herzen? Oder was machst du gerade? Du kamst gerade aus dem Atelier.
Na, heute komme ich aus dem Atelier, habe glasiert, habe so Fliesen glasiert, so Köpfe, damit die Ramona das dann in den Ofen räumt, weil ich nachher noch um eins Schüler getroffen habe bei unserem Brunnen. Das war auch ganz nett. Also heute habe ich schon einiges hinter mir. Und ist was das gar so nicht so der Fall ist normalerweise, ist ja, der Alltag ist ja eher, also wir haben ja einen wunderschönen Alltag, wir haben ja meistens so Montag bis Freitag Atelier und da geht man halt hin und hat schöne Tage im Atelier und die Wochenenden verbringen wir dann so, ohne uns zu sehen, und dann trifft man sie wieder am Montag im Atelier und weiter geht's. Und das war eigentlich heute spannend für mich, weil ich schon so viele Sachen gemacht habe. Eigentlich habe ich ein ganz langweiliges Leben und bin immer im Atelier, was eigentlich herrlich ist.
Ja.
Na gut, ich meine, ich habe immer wieder die Gespräche, dass mit Künstlerinnen, die ja dann sagen, okay, das ist einfach ein einsames Leben als Künstlerin, als Malerin, weil man halt immer allein im Atelier bist. Jetzt bist du auch manchmal wirklich ganz allein im Atelier oder ist da immer wer?
Es sind oft Leute im Atelier. Mhm. Ich bin aber auch wahnsinnig gern allein im Atelier, aber also wenn man an was arbeitet, ist eigentlich ganz gut. Na, die stören auch nicht die anderen, ist total in Ordnung. Mhm. Aber man hat ja dann eben mit sich selbst zu tun und mit seiner Arbeit. Mhm.
Na gut, aber bei euch sind ja jetzt, seid ihr nicht nur ihr vier im Atelier, sondern immer wieder auch andere Leute, oder? Oder habt ihr auch Tage oder Momente, wo ihr sagt, so jetzt mal alle raus, jetzt brauchen wir so zu viert ein bisschen creative
das haben wir time. Vor ein paar Jahren haben wir das mal probiert. Da haben wir, glaube ich, gesagt, jeden Mittwoch kommt niemand außer wir vier. Mhm. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert, weil das kann sich ja niemand erinnern, wann jetzt Mittwoch ist. Mhm. Und das ist, also zu viele Regeln sind auch schlecht in der Kunst. Mhm. Manchmal ist es ganz gut, wenn man so Limits hat, aber nein, es soll jeder kommen, wenn er was zu tun hat. Und es will ja jeder gern arbeiten. Mhm. Also arbeiten, es will ja jeder gern im Atelier sein. Ja. Weil wenn du nichts mitarbeitest, bist du nicht dabei.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem, es ist ja trotzdem dann gut zu wissen, wann man sich so ein bisschen zurücknimmt, oder? Also es gibt halt die Leute, die können gut einen Schritt zurück oder sagen, okay, ich ist mir jetzt nicht so wichtig, oder wenn du meinst, oder die sind also diskursfähig und andere sind dann halt gleich mal eingeschnappt, wenn sie halt ihren Willen nicht durchsetzen können. Wer ist da bei euch Vieren so, wer sind die Sturschädeln und wer sind die Beweglichen?
Naja, das ist die Mischung. Eigentlich sind wir alle sehr stur, aber das haben wir jetzt über die vielen Jahre, wo wir jetzt irgendwie gemeinsam arbeiten können, das lernst du dann irgendwann. Mhm. Also was du lernst, ist so ein Vertrauen zu haben. Mhm. Du weißt, dass die anderen meinen es ja nicht böse. Mhm. Also die sind jetzt ja nicht absichtlich dagegen oder sowas. Ja? Und wenn sie absichtlich dagegen sind, dann ist das auch gut vielleicht. Ja? Mhm. Also die wenn es Diskussionen und unterschiedliche Meinungen gibt, dann muss man sich die anhören und braucht man halt die Stärke, dass man vielleicht am nächsten Tag dann sagt, hey, das war richtig. Oder die anderen sagen, hey, dein Argument war gar nicht so blöd. Ja? Ja. Also das sind ja nur Möglichkeiten, die da aufgeworfen werden. Und das ist natürlich, also wenn man gemeinsam arbeitet, muss man schon irgendwie die Stärke haben, den anderen zu sagen, deine Idee war super. Mhm. Mach mal in die Richtung weiter. Ja. Weil da entwickelt sich ja wieder was weiter.
Ja.
Also Recht haben bringt es nicht. In der Gruppe. Das führt zu nichts.
Ja, ich meine, ich habe die Hoffnung aufgegeben, da zu verstehen, wie diese Gruppe funktioniert. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr ein Ziel. Ich will es auch irgendwie gar nicht wissen. Ich finde es äußerst faszinierend, dass so ein kreatives Potenzial über so einen langen Zeitraum, ich meine, ihr werdet sicherlich auch eure Explosionen haben, aber trotzdem irgendwie
Künstlerisch Kontrolle bleibt. Künstlerisch ist man sich eigentlich sehr treu.
Ja.
Also künstlerisch funktioniert das manchmal, es kann schon sein, dass man sich auf die Nerven geht, also so menschlich auf die Nerven geht, aber künstlerisch eigentlich ist das kein Thema. Mhm. Überhaupt nicht.
Mhm. Ich meine, du hast vorher mitbekommen, was meine absoluten Stärken sind, also so technisches Equipment. Ja. Aber wir haben es auch hinbekommen, einer meiner Lieblingsgedanken ist so, dass es wichtig ist zu wissen, was man kann, aber dass es auch sehr wichtig ist zu wissen, was man nicht kann. Weil dann kann man irgendwie das so steuern, dass man dann eben Leute um sich hat, die das irgendwie ausgleichen können. Ist das, glaubst du, auch so ein Schlüssel zum Erfolg, dass man immer so weiß, was man an den anderen hat?
Ja, aber ich würde das jetzt nicht so aufteilen, dass jetzt jeder das macht, was er am besten kann. Mhm. Also das haben wir recht schnell erkannt, dass das nichts bringt. Oder es bringt schon etwas, aber dann wird man wahrscheinlich nicht da sein, wo wir heute sind, sondern auch gute Sachen machen, aber nicht das, was wir machen. Weil das Tolle an uns ist ja, dass, also wie ich Tobias, Ali und Florian kennengelernt habe, ich glaube in meinem Leben noch keine Stichsäge in der Hand gehabt. Ja. Mhm. Das hat der Tobias besser gekonnt. Der hat dann so Werkzeug eingebracht und dann konnte man sich von ihm abschauen, wie man Holz schneidet oder sowas. Ja. Also eigentlich in einer zeitgenössischen Welt müsste der Tobias der sein, der immer nur jetzt Holz schneidet. Mhm. Und ich weiß es nicht, der Tobias und der Ali macht dann das und der Flo macht das besser oder sowas. Mhm. Aber das haben wir eigentlich schnell kapiert, dass das so nichts bringt. Das bringt gar nichts. Weil, und das sehen wir auch, weil wir ja ganz oft noch Mitarbeiter dazu holen. Mhm. Und die haben oft gar keine Ahnung von dem, was sie da jetzt eigentlich tun sollen. Aber aus diesen, weiß nicht, diesen Versuchen, die die Menschen machen, mit gewissen Werkstoffen zu arbeiten oder zu Lösungen zu kommen, da steckt was drinnen. Ja? Mhm. Da steckt mehr Geheimnis drin, als wenn du wirklich weißt, wie die Stichsäge funktioniert. Ja. Und das ist das Schöne. Also wenn das irgendwie beginnt, wenn du draufkommst, so kann man es auch machen.
Mhm. Also auch durchaus eine Fehlerkultur, also ja, Fehler, also, ist, vielleicht ist das falsche Wort, aber...
Naja, das ist halt... Also wenn man versucht, Kunst zu machen, dann glaube ich, sollte man schon in so einem Freiheits- oder in so einem größeren Raum denken und jetzt nicht irgendwie versuchen, alles effektiv richtig zu machen. Ich meine, das passiert sowieso, dass man dann irgendwann einmal faul und effektiv werden will. Ja? Also das klingt jetzt widersprüchlich, ist es aber nicht. Ja. Weil wenn du effektiv bist, bist du eigentlich faul. Weil dann machst du immer das genauso, wie du das kannst und machst. Mhm. Und da ist es ganz gut, wenn du dir dann andere Inputs reinholst. Das können Bücher sein oder whatever. Aber es geht auch, wenn du andere Leute reinholst und du kommst dann drauf, verrückt, wie der das umsetzt oder die das umsetzt. Ja? Mhm. Und da kommt ja auch was ganz Spannendes raus.
Mhm. Ja, also... So habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen. Zum einen die Bereitschaft, eben anderes zuzulassen. Ich glaube, das kann ja der eine besser als der andere. Ja? Aber wenn du sagst, dass ihr irgendwie voneinander auch gelernt habt oder vielleicht auch gelernt habt, da irgendwie eher das Potenzial zu sehen als die Begrenzung.
Ja, also wenn es wirklich sowas gibt wie ein Geheimnis bei uns oder sowas, dann ist es tatsächlich, dass da vier Menschen zusammenarbeiten, die sich nicht so blöd sind zu sagen, eine andere Idee ist gut. Mhm. Also das ist mir das Wichtigste. Du kannst schon irgendwie auf deiner Idee irgendwie bestehen und die verteidigen und irgendwie herumhüpfen wie das Rumpelstilzchen, aber es, in der Idee des Ganzen ist ja die bessere Idee das Gute. Ja? Ja. Und dann musst du ja auch sagen können, okay, es ist ja auch total wurscht, wer ich bin. Mhm. In dem Connex Gelatin, ja, also whatever, ist ja das total wurscht. Das, man sieht es ja auch nicht. Ja? Mhm. Also man sieht ja auch nicht, wenn man sich die Arbeiten anschaut, das ist jetzt Florian oder Ali oder das ist Tobias und das ist der Wolfgang. Ja? Mhm. Das ist ja total gleich. Ja? Mhm. Und wer jetzt die Idee hatte für, ich weiß es nicht, eine Ausstellung im Bäumanns Museum, das ist total gleich.
Ja.
Es ist Gelatin.
Ja. Ja, es ist aber, ich glaube, dass ganz viele Künstler ja oder Künstlerinnen ja sehr gerne ihren Namen dann irgendwie so als Label drauf sehen. Also Wenn ihr vier da jetzt aufgeht, ihr seid ja mit euren Namen steht sie ja für Gelatin, aber dass du halt auf jetzt dann auf ein Kunstwerk nicht draufschreiben kannst, Wolfgang, sondern steht halt Gelatin oder schreibt es Gelatin drauf? Ist das so?
Oder wir schreiben, also wenn man sich ein Bild kauft oder so, dann ist meistens auf der Rückseite signiert, da steht Gelatin, dann steht ein Datum oder ein Jahr zumindest. Und dann wird unterschrieben, dann unterschreibt schon ein Name. Aber das heißt jetzt gar nichts. Also das heißt jetzt nicht.
Also einer von euch
zumindest unterschreibt dann schon immer.
Beglaubigt es quasi.
In dem Sinne. Ja. Aber okay. Das ist jetzt,
wer
das,
jetzt Zeit
das heißt auch, im Prinzip ja. Also wer jetzt gerade den Stift findet.
Ja. Das ist irgendwie schön, wenn man dann irgendwie so verschmilzt. Ja. Also natürlich, wenn das so klar ist, also ich weiß nicht, wenn es so klar ist und wenn man konzentriert mit seiner Unterschrift für etwas einsteht, ist das gut, aber wenn's so, irgendwann ist es wurscht. Und das Gefühl ist jetzt, hat sich dann bei euch eingestellt, ob da jetzt Wolfgang Gantner draufsteht oder Ali Janka, wenn es ein Werk von Gelatin ist, dann ist das quasi nur ein Teil.
Wir kennen ja nichts anderes. Wir haben ja eigentlich, es gab schon aber Einzelarbeiten zuvor, aber ich weiß nicht, die die ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber wir kennen nichts anderes. Ja. Mhm. Also das ist ja... Mhm.
Wie bist denn du überhaupt, ich meine, wie hat das für dich begonnen, die Kunst oder die...
Nee, ich komme gar nicht von der Kunst, ich komme eigentlich, habe ich ganz was anderes studiert, ich bin nach Wien gekommen und habe Wirtschaft begonnen zu studieren und habe dann aber im gleichen Semester noch, da fängt man gleich im September an und dann habe ich gesehen, da gibt es eine Ausbildung zum Skilehrer und dann bin ich Skilehrer geworden und dann war ich eine Saison lang Skilehrer und dann kam ich zurück nach Wien und dann
Wo hast du?
In Saalbach, glaube ich. Mhm. Und dann konnte ich nicht mehr inskribieren in dem Semester und das ist irgendwie blöd und sowas, da gab es so, weiß nicht, Kinderbeihilfe oder sowas. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Publizistik und Politikwissenschaft zu studieren, weil das noch, da konnte man noch sich einschreiben. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie, ja, das habe ich eh lang studiert, aber irgendwann habe ich den, wie ist das weitergegangen? Ja, aber gleichzeitig neben dem Studium habe ich in Krems mit dem Joe Eichinger gemeinsam so Musikveranstaltungen gemacht. Aha. Also so an irgendwelchen wilden Plätzen, wir haben einfach so Musiker eingeladen und also eher Veranstalter. Mhm. Und dann hat der Joe einen Job gekriegt, ich glaube bei der Kunsthalle Krems, und dann war ich allein und dann habe ich wen gesucht und habe den Flo gefunden. Mhm. Und den gefragt und gesagt, ja, machen wir. Mhm. Und dann hat der Flo aber, keine Ahnung, gesagt, hey, wir haben ein paar Musikveranstaltungen gemeinsam gemacht. Mhm. Und der Flo hat gesagt, er kennt da so junge Kunststudierende, so Studentinnen und Studenten, die wären eigentlich auch okay, machen wir mit denen was. Und so sind wir eigentlich, und dann haben wir irgendwann mit Tobias und Ali zufällig, und haben so ein großes Festival gemacht in Krems. Und da waren, weiß ich was, der Franz Graf und whatever und viele Leute dabei und dann war Tobias und Ali auch dabei und irgendwie, da wurde die Gruppe dann irgendwie immer größer und dann hat man irgendwie begonnen, gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Und sich, man hat sich einfach gut verstanden.
Mhm. Also du kommst eher von der organisatorischen Seite.
Eigentlich habe ich das, ja, also ich hätte gar nie im Leben irgendwie eine Idee gehabt, was anzumalen oder auszumalen oder auszuschneiden oder zu kneten oder sowas. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit. Mhm.
Naja, und wie war das so in der Schulzeit oder Kindheit? War das, weil irgendwie muss es ja eine Prägung sein oder war das nie? Ich meine, ich weiß zum Beispiel bei mir, ich kann überhaupt nicht, ich meine, kann nicht zeichnen. Ne? Hat mich auch nie interessiert. Also ich habe da kein gestalterisches Talent. Hattest du das schon, warst du so ein Kind, das so viel gezeichnet hat?
Ich bezweifle, dass ich das heute habe.
Also, aber ein Antrieb, oder? Aber
ein Antrieb.
Ja. Naja, ich meine, es gibt genug Leute, die
also meine, die veranstalten. Meine Kunstschule war in dem Sinn der Ali und der Tobias und der Florian. Mhm. Also meine Ausbildung. Mhm. Und die ersten Jahre, da ging es ja irgendwie um andere Sachen auch. Ja. Mhm. Da ging es ja irgendwie um um Reisen und Leben, das war ja so eine Band eher. Ja? Also das war eher sowas wie, man macht irgendwie tolle Sachen und das war ja aufregend und Abenteuer. Und das irgendwie, Band, ja. Wie sich da die Kunst entwickelt, das sind ja langsame Schritte oder schnelle Schritte, aber das war jetzt nicht irgendwie von Anfang an. Das hat sich dann auch ergeben, wenn du ein Atelier hast, ja. Also wenn du dann plötzlich Atelier hast, dann gehst du dorthin und da bekommst du einfach so eine Praxis. Und dann überlegst du wirklich, was mache ich da eigentlich jeden Tag, warum gehe ich da jetzt jeden Tag hin? Ja? Also da muss ja ein Inhalt vorhanden sein.
Mhm. Ganz interessant. Wir waren irgendwie so schon auf der Suche nach, oder ich war schon so auf der Suche für mich nach Strukturen, die da passen würden, so der Florian hat gesprochen auch vom Piratenschiff und dann von der Crew und von Familie oder Herde und so, und manche Begriffe passen gar nicht, aber jetzt wo du sagst, so als Band, da macht es irgendwie schon, da macht es irgendwie schon Sinn, also wenn man, weil ich glaube auch, dass wenn ihr jetzt das, was ihr produziert, habe ich immer so das Gefühl, ist total authentisch. Es ist nicht bemüht. Es ist so, ich habe so das Gefühl, das ist so euer, das entsteht aus eurem Tun, aus eurem Leben, und es wird jetzt gar nicht irgendwie auf einen Sockel gehoben oder dass ihr sagt, okay, und jetzt machen wir das oder jetzt machen wir das und das ist jetzt so in der Planung, sondern es ist ein Prozess. Und dieses Prozesshafte kenne ich so ein bisschen von der, aus der Musik auch eher so, das, dieses Miteinander jammen und dann schauen, was dabei rauskommt.
Ja, also natürlich arbeitet man anders, wenn man zu viert ist oder wenn man nicht allein, also wenn man alleine arbeitet, arbeitet man vielleicht anders, obwohl ja niemand allein ist. Ja? Also, hast ja auch irgendwie Assistentinnen oder Menschen, mit denen du dich besprichst. Mhm. Aber bei vier Gleichrangigen, ja, dann, wo, wenn du jetzt eine Ausstellung besprichst und eine Ausstellungsidee hast, das ist ja bis heute so, das war immer so, da müssen alle vier dafür sein, sonst passiert das nicht, ja, sonst das bringt nichts. Mhm. Und um zu diesem Punkt zu kommen, dass alle vier das Gleiche wollen, gibt es halt viel Input und deswegen ist ja unsere Arbeit so vielfältig. Da gibt es ja performative Arbeiten, dann gibt es Atelierarbeiten, Skulptur, jetzt Keramik, diese Plastilinmalerei, dann gab es einen Film, einen Spielfilm, dann gab's, dann macht man schöne Bücher, dann macht man wieder Institutionsausstellungen, wo jetzt nicht irgendwie Lagerware hingebracht wird, sondern also Ausstellungen, die vor Ort entstehen. Also da gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten und es entsteht deswegen, weil halt verschiedene Ideen einfließen von uns, die aber Sinn machen. Und also die ersten Ausstellungen waren ja eher so, dass uns Menschen gefragt haben, macht's was bei uns? Und die haben jetzt gar nicht gesagt, wir wollen die und die Arbeit zeigen, weil die gab es ja gar nicht.
Yeah.
Also die haben gesagt, okay, ihr seid irgendwie, keine Ahnung,
leibend.
Ich weiß nicht, wie Homosexuelle, ich weiß es nicht, was, da gab es halt irgend so Bilder, was man ist, ja, irgendwelche, keine Ahnung, warum uns die eingeladen haben. Und dann haben wir gesagt, macht's was. Das würde
mich jetzt auch interessieren.
Und dann müssen wir die fragen.
Weiß es bis heute nicht, warum
es gut, ja. Nein, das weiß ich nicht. Und dann hat man sich da hingesetzt und dann hat man ja gesagt, ja, wir würden gern das und das machen, also so installativ, sagen wir, ja, also vor Ort etwas bauen. Und dann haben die gesagt, super Idee. Und dann haben wir meistens noch gesagt, wenn es wir bauen, wird es ungefähr so viel kosten. Und dann sind die draufgekommen, wenn die das selber bauen, ist mindestens genauso teuer, wenn nicht teurer. Und das waren so die ersten Ausstellungen. Also wir waren quasi so, also das war wirklich wie eine Band, die du jetzt einladest, so für ein Konzert zu spielen. Die haben kein Album und keinen Song, sondern die kommen, also eigentlich Free Jazz wahrscheinlich oder irgend sowas, ich weiß es nicht. Du ladest wen ein und die machen das dann. Und das hat eigentlich funktioniert.
Carte blanche.
Ja. Und es gibt ja noch immer das Motiv. Ja. Also es gibt ja noch immer so Installationsausstellungen, wo wir dann vor Ort was machen. Und das sind super Situationen.
In Holland die Ausstellung.
Zum Beispiel oder immer wieder. Aber wenn du eingeladen wirst und die sagen, okay, die wollen dann schon wissen, was du machst. Ja. Aber
nein,
die aber
laden dich jetzt. Mal. So wirklich, ich meine, also entweder oder. Ich meine, die sagen dann, ja, macht's, was ihr wollt, aber wir wollen schon wissen oder so läuft
nein,
das so.
Nein, natürlich ab? Muss man, bevor man jetzt zu arbeiten anfängt, wird schon irgendwie abgeklärt, worum es jetzt wirklich geht. Ja. Weil sonst, das ist ja alles irgendwie so professionell geworden, keine Ahnung, da gibt es ja dann einen Techniker und das und das und da muss man irgendwie wissen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass jemand zu uns käme und sagt, wir wollen jetzt den Zyklus Mona Lisa 1983 zeigen. Gibt es nicht, oder whatever. Ja. Das passiert jetzt nicht. Ja. Oder da steigen wir ja nicht drauf ein. Weil wir noch immer die Idee haben, solange wir noch auf Leitern steigen können, machen wir die Ausstellungen noch selbst vor Ort, als dass wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Lastwagen finanzieren, die das bringen. Mhm. Ist aber auch keine unbedingte Regel. Es gibt auch Arbeiten, die hin und her geführt werden.
Ja. Ich meine, wir haben ja bei uns im Geschäft in der Akademiestraße den Teil, den wir vor ein paar Jahren dazugenommen haben, der uns vergrößert hat, wie das damals fertig geworden ist, war direkt in der Corona-Zeit. Habe ich kurz mal mit dem Florian gesprochen und habe gefragt, ob das nicht was wäre, so zur Eröffnung, so eine Gelatin-Installation. Und er hat gesagt, das willst du nicht. Und ich fand das irgendwie sehr ehrlich, weil ich meine, wir natürlich, also er kennt natürlich uns oder man kennt uns ja auch jetzt vielleicht für was anderes als jetzt total State-of-the-Art abgedrehte Sachen. Aber ich habe das nicht abgeschlossen in meinem Kopf. Also es ist, ich denke, weil ich, also ich bin halt so ein Mensch, ich denke mal, also so giving is unconditional. Ja? Und wenn ich jemandem sage, bitte macht's das, ja? dann, 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 dann ist es für mich auch total okay, dass ich da überhaupt nicht weiß, ja, worauf was da kommt. Ich finde es ja auch sehr spannend, auf eine Reise zu gehen, von der man nicht genau weiß, wo sie hinführt. Ja,
ja eh, das ist ja das Schöne wieder, wenn man zu viert arbeitet, ich würde zu allem Ja sagen. Ja. Also ich hätte schon Ja gesagt. Ja. Ja. Und das ist ja auch immer gut. Ja. Ich hätte schon alles hergeschenkt. Ja. Ja. Also ja. Mich würde es eigentlich nicht mehr geben als Einzelposition. Aber da, ich wäre schon irgendwie, weiß nicht, in der Gutmütigkeit verloren oder sowas. Ja, na, ganz naiv muss man es auch nicht haben. Es ist natürlich schon, was wir gerne machen, ist, es ist schon super, also nur die Carte Blanche zu haben, es ist schon super, wenn es dann irgendwie, wenn die Leute, wo du dann ausstellst und die Arbeiten präsentierst, wenn die da voll auch dahinter sind und mitmachen. Aber ja. Natürlich ist es angenehm, wenn wir eine Idee präsentieren können und nicht umgekehrt. Also nicht umgekehrt.
Die, ja, das würde ja auch, glaube ich, nicht funktionieren, oder? Bestellen kann man nichts.
Sind keine guten Arbeiten. Ne? Ja. Also haben wir ab und zu probiert, aber das, also wir haben eine Zeit lang haben wir probiert, da haben wir die Galerien gefragt, was sie so wollen und wie das jetzt so funktioniert im Markt und sowas. Mhm. Und die haben uns dann irgendwie gesagt, wie das funktioniert und was sie wollen. Und dann haben wir das ungefähr so gemacht, wie es funktioniert und was sie wollen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das ist totaler Blödsinn. Also ja. Dann hatten wir, glaube ich, zwei Versuche gestartet. Mhm. Und dann bist du draufgekommen. Also die wissen ja auch nicht, das weiß ja niemand, was er will und was funktioniert und was wirklich gut. Niemand weiß das, ja. Also du kannst, die einzige Lösung ist, dass du das machst, wo du selbst am überzeugtesten bist, ja. Und anders geht es ja gar nicht. Mhm.
Naja, ich glaube, du bist nur gut, wenn du das machst, was deinen Talenten entspricht, oder?
Ja, aber wenn du keine hast, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so wie wir sagst, wir negieren unsere Talente, jeder macht, was er will, dann ist ja das auch wieder gut.
Das ist auch gut.
Ist auch wieder gut, ja. Ja.
Aber also, ich meine, deswegen verstehe ich das total, dass das eben dann nicht funktioniert, weil wenn du, also ich glaube, das ist das Allerschlimmste, dass du dir die Gedanken darüber machst, was könnte funktionieren und du dann dementsprechend agierst, entgegen deinem inneren Antrieb. Ja? Weil ich meine, das macht euch, glaube ich, aus, ihr seid korrumpierbar.
Eigentlich nicht.
Ihr seid dann, und entweder man kommt damit zurecht oder nicht, aber es ist dann einfach zu 100% das, wo hinter ihr steht. Also you get what you buy. Ja? Also du weißt, worauf du dich einlässt. Und ich glaube, das hat der Florian damals auch gemeint, mit so einer, wie ich damals gesagt habe, du musst wahrscheinlich nachher wieder umbauen oder zumindest renovieren. Aber man macht es ja auch so, ich weiß nicht, ihr braucht ja dann auch irgendwie so es muss ja irgendwo auch irgendwie Klick machen, oder? Ich meine, was triggert dich denn so? Worauf hast du Lust? Oder was ist etwas, wo du sagst, ist es der Raum oder ist es eine Situation oder ist es, oder wenn jetzt jemand dir sagt, na, das wird nicht funktionieren, also was ist das, was dich so antreibt?
Na, wenn es jetzt über die Entscheidung einer Ausstellung geht, also da steht der Raum und die Situation ist schon sehr im Mittelpunkt. Ja. Also was da, wie das da funktioniert, wie kannst du einen Raum irgendwie kippen, dass das fürs Publikum eine Situation ergibt, die anders ist. Wie kannst du deine Arbeiten da präsentieren? Also das ist schon was Spannendes. Also wenn es um Ausstellungen geht, die, oder auch wenn man auf einem Platz im 10. Bezirk steht und du wirst gefragt, einen Brunnen zu entwerfen, dann geht es natürlich um den Raum und da geht es darum, da werden irgendwann einmal Menschen rundherum stehen und was willst du, dass diese Menschen da machen und so, also das ist natürlich schon der Kick und spannend, aber der Kick funktioniert ja dann, passiert ja bei uns, wenn man sich zu viert dann unterhält oder Zeichnungen macht oder whatever, aber irgendwie sich austauscht, dann sagt irgendeiner in einem Nebensatz irgendwas und plötzlich macht es Kick oder Klick oder Bing oder irgend sowas, ja. Und das ist das Schöne.
Und dann entsteht so ein...
Ja. Aber das ist jetzt nicht etwas, auf das man wartet. Das weiß man, dass das kommen wird. Aber, also, ja.
Und wenn es nicht kommt, dann ist es auch, wird es auch nicht...
Dann wird es auch dann zu nichts. Ganz keine gute Idee gewesen sein, ja. Ja. Wir können ja im Endeffekt nur, was wir können. Ja? Also wir werden jetzt nicht anfangen, intelligenter zu sein, als wir sind. Ja? Also bei uns macht es total Sinn, dass wir Arbeiten produzieren, die unsere eigene Vielfalt darstellt. Ja? Und da gibt's halt, da haben wir Materialien gefunden wie Plastilin oder jetzt Keramik. Und das ist ja total sinnvoll. Also da kannst du ja gemeinsam irgendwie verschiedene Schichten auflegen. Ja, der Ton musst du kneten, dann musst du ihn, dann kannst du ihn grobisieren oder wie immer das heißt, dann kannst du ihn glasieren. Das sind ja verschiedene Menschen am gleichen Stück dran. Das ist, also da braucht man jetzt gar nicht viel. Bei uns funktioniert das so. Bei uns geht es um diese Vielfalt und ja, auch so ein kindlicher Zugang wahrscheinlich oft, so ein spielerischer Zugang. Mhm. Und das, also das ist dann schon wichtig bei uns. Mhm. Aber
ich meine, wir kennen das irgendwie alle, so diese Umgebungen, die, wo man sich so, wo man so sich gut aufgehoben fühlt, wo man das Gefühl hat, da kann man selber, da entwickelt man selber irgendwie schöne Gedanken, wenn man nicht alles im eigenen Sumpf entwickeln muss, sondern da kommt so ein Ping-Pong, ja, da kommt dann so ein Spiel, so ein Dialog und sind da dann oft sehr, oft weiß man dann am Ende ja, ist man dann schlauer, weil man einfach viel auch zurückbekommt. Kann ich mir das bei euch auch so vorstellen, dass das einfach so, dass dann plötzlich zu zweit, zu dritt, zu viert etwas entsteht, was einfach nie entstanden wäre, wenn es dann nicht dieses Hin und Her gäbe, dieses Ping-Pong-Spiel?
Ja, erstens haben wir schon eine relativ große Erfahrung, also wir haben schon einiges hinter uns und dann gibt es viele Projekte, die sind nicht realisiert, viele Ideen, viele Gespräche, die nie realisiert wurden, da kannst du auch zurückgreifen in den Fundus, ja. Außerdem kannst du weiterhin, weiß nicht, lesen zum Beispiel und kannst dich irgendwie ablenken, kriegst Ideen mit, man sieht Dinge, man geht durch die Welt, ja. Am besten funktioniert man ja, wir sitzen ja nicht im Atelier und jetzt überlegen wir uns, was ist die nächste Arbeit? Ja, sondern es sind ja oft irgendwie Ausstellungen, wo du eingeladen wirst oder Situationen, wo du eingeladen wirst und auf das hin produziert man etwas. Ja. Und, oder dann ist ja irgendwann einmal vor 3 Jahren ist einem irgendwas passiert. Ja. Und das erinnert man sich wieder, wenn einem ganz langweilig ist, erinnerst dich wieder an das, ah, das hat damals, da war doch irgendwas, das hat doch irgendwie beim Bling oder Ping oder sowas waren wir schon, das war doch irgendwas. Das war irgendwie komisch. Da hat die Schwerkraft mitgespielt und es hat irgendwie funktioniert oder irgendwas war eigenartiger, als man es sich vorgestellt hat. Und dann greifst du wieder auf das zurück. Also das ist das Schöne an unserer Arbeit. Wir können uns ja beschäftigen mit uns, mit Dingen, die uns passieren. Und das ist toll. Aber meistens sind es halt, meistens hat man irgendwelche Angebote, Ausstellungen zu machen und dann konzentriert man sich, was man da zeigen wird und dann entstehen. Es ist ja ein Fluss. Es entsteht von ein. Wenn du was tust, wenn du Dinge tust, dann passieren da Dinge. Keine Ahnung, dann wenn du anfängst zu laufen, dann reißt einmal das Schuhband und dann stolperst und dann passiert wieder was, weil dann liegst du am Boden und dann kommst du drauf, da ist irgendwie schmutzig und das macht Flecken auf der Hose und dann und 100 Dinge, weißt du, das, wenn du ein Schritt führt zum nächsten. Und wenn du 4 Leute hast, die Schritte setzen, dann passiert da, das ist ja wie ein Schneeballsystem.
Und ich denke mal, es ist auch cool, weil wenn man mal ein bisschen müde ist und vielleicht nicht laufen möchte, dann laufen andere.
Das ist herrlich, also das ist das Beste, das kann ich nur empfehlen. Also wenn es dann irgendwo so sitzt bei, keine Ahnung, Galerie, Abendessen, Institutionen, da kannst also wenn es nicht langweilig ist, schläfst du einfach, ja, weil es irgendeiner wird schon reden von uns, ja, irgendeiner wird das schon, irgendeiner von uns macht schon irgendwie gute Miene, ja, das ist sehr angenehm.
Nicht vor allem ist dann lässig, wenn es nicht so diese feste Rollenverteilung gibt, nicht? Weil da kann dann jeder mal ein bisschen wegbüseln.
Genau.
Aber ich meine, was ich natürlich, worauf ich ein bisschen einhaken möchte, du hast gesagt, es gibt natürlich auch die unrealisierten Projekte, die stoppen wahrscheinlich in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung. Habt ihr so einen Ordner, wo so sind, okay, wo ihr wisst, okay, da fehlt jetzt eigentlich nicht mehr viel und das könnte dann eigentlich sofort losfahren. Also es gibt so unrealisierte Gelatin-Projekte, die halt jetzt so bei 15, 45, 78 und 93% sind.
Na, eher ganz am Anfang.
Also die Idee ist da.
Ja, oder das sind, da, man hat ja auch langweiligerweise oft oder spannenderweise damit zu tun, die aktuellen Sachen umzusetzen. Das wird ja auch immer komplizierter. Ja? Also aus irgendeinem Grund wird das alles immer komplexer oder aufwendiger. Du musst jetzt Dinge produzieren, dass die anderen nicht mehr kaputt machen. Das war vor ein paar Jahren kein Problem. Ja. Mhm. Keine Ahnung, jetzt musst du plötzlich Dinge oder irgendwie, keine Ahnung, ich kann das gar nicht erklären, aber eigentlich überlegst du, wie hängt das wirklich an der Wand? Das war ja vor 10 Jahren total wurscht, wie was an der Wand hängt. Ja. Das ist halt irgendwie gehängt. Ja. Mhm. Aber jetzt soll es halt so an der Wand hängen, dass es immer an der Wand hängen kann, dass jeder aufhängen kann, whatever. Mhm. Das sind Ansprüche, keine Ahnung, wie sie die einschleichen, aber es macht doch Sinn, weil sonst will sie ja gar niemand haben. Ja. Es bringt ja auch nichts. Mhm.
Naja, also das hat, glaube ich, zum einen schon damit zu tun, dass wahrscheinlich eure Sammlerschaft einfach auch profiliert, also die hat sich ja auch gewandelt in den letzten Jahren, nicht? Und wenn halt irgendein ein Museum...
Wir haben eigentlich recht nette Sammler.
Ja, aber wenn jetzt ein Museum eine Arbeit kauft von euch, die brauchen halt dann am Plan, ne? Weil da weiß der Direktor, okay, ich bin jetzt noch 4 Jahre da und dann kommt der Nächste und die müssen halt auch, also die brauchen einfach wenn er sagt, okay, das ist unser Freund, der hat bei uns mitgeholfen und hat das im Wohnzimmer
hängen. Im Endeffekt, wenn ich drüber nachdenke, geht es nur um die Lagerhaltung. Man will einfach Dinge produzieren, die nicht unbedingt gelagert werden müssen. Mhm. Und dann musst du das halt so machen, dass jemand aus dem also mitnimmt. Mhm. Und
dann Nein, ich fand das natürlich, ich finde diese, jetzt im Mack unlängst diese Keramikschilde, ja, die Gesichter, das fand ich natürlich schon, also sehr reizvoll. Ja. Und weil das sind ja einzelne Teils, die aber nur in der Gruppe funktionieren.
Ja, das war ja ein Spezialfall. Also die sind entstanden für einen Wettbewerb, der gewonnen wurde für eine Schule in München. Mhm. Da wurden sie halt wirklich an die Wand irgendwie mit Fliesenkleber geklebt. Mhm. Und die man im Mack bis Mai noch sehen kann, sind bei einer Ausstellung in Innsbruck im Ferdinand Deum entstanden, vor Publikum, zum Teil mit Mitarbeit vom Publikum. Und aus der Idee, da wächst jetzt auch was weiter, dass man die als Arbeiten für einen Kunstmarkt oder für Galerien auch verwendet. Mhm. Nur ist man dann drauf gekommen, dass es da diese Arbeit ist gut, wenn man viele Gesichter sieht.
Ja.
Und wenn die Gesichter so groß sind, wie sie jetzt aber im Mack sind, so groß sind viele Wohnungen nicht. Ja. Mhm. Also da denkt man sich, wie geht das jetzt? Aber die Lösung ist ganz einfach. Du machst die Einzelgesichter ein bisschen kleiner und dann hast du wieder 20 Gesichter, aber die Arbeit ist so, dass sie noch Wände auf Wänden gezeigt werden kann. Also das probiert man jetzt gerade aus, wo das hinführt. Mhm. Also das sind so, da gibt es eine Idee und dann arbeitest du halt weiter.
Ja. Ich meine, wie leicht ist es, diese eigenen Wünsche und diesen eigenen Antrieb und das eigene Bild oder das Bild der eigenen Arbeit vor Augen in Konkurrenz zu bringen mit den Bedürfnissen des Kunstmarktes. Ist das leicht? War das bei euch immer schon so klar, dass okay, gewisse Kompromisse muss man machen?
Ich meine, ehrlich gesagt...
Oder war das nie ein Thema?
Ich
meine, damals die Galerien...
Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, das ist... Ich habe nicht mal Zugriff zu unserem Bankkonto. Ich kann immer fragen, aber ich kenne mich da gar nicht aus. Aber aus irgendeinem Grund hat es bis heute funktioniert, dass es irgendwie dass wir die Miete zahlen können, dass wir den Strom und Wasser und Gas und alles und sowas zahlen können, ja, und Mitarbeiter und wenn wir größere Projekte haben, dann laden wir viele andere Leute auch noch ein und wollen gern vernünftig zahlen. Also es ist sie immer irgendwie ausgegangen. Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, was der Kunstmarkt da richtig macht oder falsch macht oder die Galerien oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Aber wir haben halt auch so viele Möglichkeiten. Wir machen ja nicht nur Galerieausstellungen, wir machen ja Ausstellungen in Institutionen, die unser Budget geben. Mhm. Das wir dann quasi wie ein Generalunternehmer, heißt das, haben wir jetzt gelernt, übernehmen und wir machen dann, also die kriegen quasi schlüsselfertig die Ausstellung. Ja? Mhm. Also die brauchen jetzt sich nicht um einen Transport kümmern, sondern das machen alles wir, weil wir mit unseren Mitarbeiterinnen die Erfahrungen haben. Oder jemand gibt uns Geld für Performance oder was. Ja? Also da gibt es verschiedene, es ist ja ein Gemischtwarenkonzern. Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Einnahmen, aber der Kunstmarkt, also den durchschaut ja eh niemand wirklich, oder?
Also, ja, ich weiß nicht, also wenn du mich jetzt so fragen würdest...
Also, wenn du jetzt nicht irgendwie gestorben bist und irgendwie mit einem mit einem fertigen Werk irgendwie agierst. Das, also ich weiß es nicht. Wir haben zweimal versucht zu machen, was uns Galerien nicht einmal vorgeschlagen haben. Die würden das ja auch nicht machen. Yeah. Die sagen ja dir auch nicht, mach das und das. Wir haben einfach gefragt. Mhm. Ja. Und dann ist ja vollkommener Blödsinn gewesen. Mhm. Also man kann sich es ungefähr vorstellen. Aber wir sind ja auch, jetzt hätten wir irgendwie eine Einladung nach New York in der Galerie Perrotal was zu machen. Und das wäre eigentlich total aufgelegt, was man dort macht. Ja. Mhm. Man zeigt gute Arbeiten, die im Atelier passieren, aber da gibt es jetzt zu Recht Überlegungen, wo man sich denkt, Blödsinn macht man sicher nicht. Also man macht jetzt sicher nicht das, was eigentlich sinnvoll wäre. Ja? Ja, du versuchst wieder etwas zu machen, das nicht erwartet wird, nicht aus Kalkül, sondern um dich selbst frisch zu halten. Wozu alles?
Na, ich glaube, ihr habt ja dann noch genug Zeit. Also irgendwann ist es dann eh so, dass dann das Werk abgeschlossen ist, also in ferner Zukunft, wird man schauen, okay, was ist jetzt da? Und dann macht der Markt eh, was er will. Aber ich glaube, und ich denke mir das immer, wenn ich Kunst sehe, die mir taugt, die mich anspricht, dann geht es ja für mich nicht nur um das Ding, das ich sehe, sondern um diese Energie, die da drin steckt. Oder auch die Art und Weise, wie es entstanden ist. Oder die Menschen, die dahinter stehen. Ja. Also für mich ist es ziemlich eindeutig bei euch, dass man es nicht bei einer Arbeit belassen kann. Also ihr taugt es nicht für so, ich aus jedem Dorf ein Hund und ich habe jetzt da meine Arbeit von Schilidin und damit ist das abgeschlossen, sondern es ist eigentlich ein, wie du gesagt hast, was euch ausmacht, eben diese Reichhaltigkeit, die Vielfalt.
Aber dann denke ich mir auch wieder, geht es um uns oder geht es um die Arbeit? Also ich weiß schon, dass jede Arbeit auch für den Künstler steht. Ja. Ärgere ich mich manchmal sogar. Na, ärgern nicht, aber der keine Ahnung, dann fasst irgendwo hin und dann wollen die, dann wird man irgendwie reduziert auf, jetzt habe ich letztens einen Galeristen gefragt, einen italienischen, was eigentlich so Gelatin bedeutet oder was er dann Leuten erzählt. Und er sagt, die sind sehr schnell nackt und sie machen gern Porträts. Also das sind die drei. Das ist unser, ja, das wird, was überbleiben wird. Mhm. Ich weiß es nicht, was überbleibt.
Steht wahrscheinlich auch im Wikipedia-Eintrag.
Aber eigentlich geht es ja, eigentlich viel, also als Künstler freut man sich ja, oder denkt man ja schon, also wenn man Arbeit präsentiert, geht es um die Arbeit, finde ich, und nicht jetzt unbedingt um das, was dahinter steckt. Also nicht um die Person.
Na, das voll nicht. Also bei mir überhaupt nicht.
Okay.
Also, aber das ist jetzt meine persönliche, also ich, für mich ist es sowieso nicht zu trennen. Ich werde immer wieder gefragt, Beispiel Otto Mühl, kannst du das Werk von der Biografie trennen? Ich kann es nicht. Ich akzeptiere gewisse Dinge, so wie sie sind, ist ja historisch. Aber bei euch ist es, ohne euch gibt es das nicht. Und so wie ihr, also ich glaube, das Interesse ist groß an euch. Und vielleicht auch größer als bei anderen Künstlerinnen, ja? weil ihr eben ja auch performativ arbeitet und ich weiß nicht, es ist halt schnell nackt und das Porträts, vielleicht steht das irgendwann einmal am Grabstein. Ja? Er war schnell nackt und hat gern Porträts gemacht. Ich meine, das ist natürlich eine blöde Reduktion, aber ich glaube schon, dass sich die Leute diese Frage stellen. Und es ist auch, also man kann auch nicht, ich meine, das geht, also das ist der alte Spruch, wasch mir das Fell, aber mach mich nicht nass, es geht nicht. Ich glaube, ihr tretet sehr stark in den Vordergrund in eurer Arbeit.
Okay.
Also so ist zumindest meine Empfindung und ich meine, da kann man natürlich auch jetzt so damit kokettieren, ja, oder sagen, nee, ich will das ja eigentlich gar nicht, aber ihr seid schon da offensiv. Habe ich so das Gefühl.
Ja, okay.
Aber vielleicht auch nicht alle. Ich meine, vielleicht ist das dann eben, vielleicht ist der eine mehr outgoing und der andere ist eigentlich, ich meine, es gibt in einer Band ja auch den Bassisten, der eher stoisch steht und dann ja, gibt es den Sänger.
Aber es gibt ja zum Beispiel, das ist mir aufgefallen im Februar vor einem Jahr in New York, ja, da sind wir eingeladen worden von der Jamian, der hat da irgendwie die heißeste Galerie in East Village und wir waren eingeladen und wir haben ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass der stattfinden wird. Jetzt hat man gar nicht wirklich überlegt, da Arbeiten hinzuschicken. Also was machst du am einfachsten? Du fährst hin und machst Performances. Ja? Mhm. Also wir haben dann 6 Performances gemacht, 2 die Woche, 3 Wochen lang, viel zu viel. Das ist ein Riesenerfolg geworden vom Publikumsanspruch, Zuspruch. Das sind dann irgendwie um den Block gestanden. Mhm. Aber da kommt dann ein Publikum, ein New Yorker Publikum, das uns... Also wir waren das letzte Mal in New York vor Corona, aber keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Mhm. Also die kennen uns ja nicht mehr. Mhm. Also das ist jetzt ja ein Publikum, das plötzlich jung ist. Ja. Mhm. Die kennen uns aufgrund von, ich weiß nicht, Internet oder Kunstbüchern oder so irgendwas. Ja. Mhm. Da gibt es ja einiges, was man finden kann. Denen sind ja wir als Personen total wurscht. Mhm. Das war ja fast überraschend. Also du bist dann fertig mit der Performance. Irgendwie... ziehst das Leiberl an, wer gerne nackt sind, na, Blödsinn oder keine Ahnung, oder trinkst ein kleines Bier und dann gehst du hinaus und plötzlich sind alle weg. Ja? Ja. Das war überraschend. Die sind alle wieder weggelaufen, weil die gingen natürlich zur nächsten Veranstaltung. Ja. Ja? Und vor 5 oder 10 Jahren wären dann noch irgendwie 30, 40 da geblieben, die mit uns irgendwie reden, trinken, Party machen wollen. Ja?
Ach so, du meinst, also die waren an der Performance interessiert, aber nicht an euch.
An der Performance. Okay. Das ist ja, aber ich habe es dann eh verstanden. Das ist wie wenn du ins Theater gehst, ja, du schaust dir ein Theaterstück an und ich meine, ich stelle mich auch nicht zum Hintertürl und warte auf die Schauspielerinnen. Ja?
Aber es gibt oder aber
so Leute. Es gibt so Leute. Es gibt, die gibt's auch noch, es gibt 3, 4 gibt es noch immer, die wollen eine Unterschrift oder so. Oder, aber das ist, also die sind ja, die kennen schon, die kommen schon wegen Gelatin oder weil es irgendwie leiwand ist oder weil sie es auf Instagram lesen. Ich weiß es nicht, warum. Die kommen halt, weil es irgendwie in aller Munde ist. Mhm. Aber die sind null an uns interessiert. Also die wollen uns gar nicht irgendwie kennenlernen oder sehen. Oder okay, vielleicht sehe ich das jetzt zu persönlich.
Wirkt fast so.
Aber es hat mich dann irgendwie auch gefreut, so endlich historisch zu werden. Ja,
ja, nein, ich wollte jetzt gerade sagen, ich meine, ihr habt ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind das Kollektiv, das für die Mona Lisas verantwortlich ist. Ja? Also das ist schon so ein Trademark, das jetzt nicht so stark gekoppelt ist an euch vier, finde ich so. Und das könnt ihr ja durchziehen und da könnt ihr euch auch so ein bisschen, weil bei der, ich weiß nicht, bei der Ausstellung bei Meier keiner, bei der Vernissage, wart ihr da alle da?
Ich war gerade wandern, aber ich war jetzt nicht da, aber es war ein Zufall.
Ja, okay, aber so.
Sonst eigentlich wären wir da.
Ja. Aber da kannst du dir das aussuchen, ob du dann da bist oder nicht. Ja? The artist is present or not. Aber wenn ihr jetzt performativ was macht, dann bist du auf jeden Fall da.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist schon Luxus, wenn man das so ein bisschen einsetzen kann. Wenn man dann gerade keine Lust hat, wenn man sich so ein bisschen hinterm Werk verstecken möchte, dass das geht, aber...
Es hat ja niemand eine Lust auf eine Performance. Das ist ja auch, also wir hatten noch nie Lust auf eine Performance. Ja? Das machst du ja eher, weil es dir zuwider ist oder weil es dich genierst oder sowas. Ja? Das ist ja eher so wieder, das ist ja eine Arbeit für uns eigentlich. Also eine Performance ist ja, das macht doch, niemand macht es Freude, eine Performance zu machen. Ja? Das ist eigentlich ab widerwärtig und grauenhaft, ja. Aber man überwindet sich, ja, stellt sich auf die Bühne oder wo immer, auf die Bühne, stellt sich irgendwo hin vor einem Publikum, ja, und macht das einfach nur, einfach um dieses Gefühl kennenzulernen oder damit oder dagegen zu arbeiten. Mhm. Oder da passieren ja auch wieder Dinge. Du versuchst ja eigentlich ständig nur in Situationen zu bringen, wo da halbwegs was passiert, ja. Mhm. Und das ist dann schon lustig. Aber kein Mensch macht gern, also.
Ach so,
ich glaube schon, dass das so, ja, vielleicht, ja, wir machen ja nie die, oder kaum Performances zweimal, ja.
Ja, also, aber, ich meine, gut, jetzt, ich mein, da muss ich jetzt, also gern, ich weiß nicht, ob man jetzt gern ein Bild malt, aber das ist halt alternativlos, das muss halt irgendwie raus und bei euch ist die Performance ja wahrscheinlich auch alternativlos. Es gibt halt keine andere Möglichkeit, das dann umzusetzen. Genau. Oder?
Ja, stimmt.
Und wenn es nur ist, hallo, wir sind da, wir haben keine Werke mit, wir machen eine Performance und wir sind das Kunstwerk. Ja? Das ist ja dann auch, ich meine, wenn du dich darauf verlassen, ich denke mir auch manchmal so, ich kann mich jetzt einmal vielleicht überall hinsetzen und kann mit wem so plaudern und das belastet mich nicht, ja? Und ich kann so eine Stunde verbringen. Mhm. Das ist für viele Menschen eine totale Belastung, die Vorstellung, dass sie mit einem Menschen sich eine Stunde wohin setzen, mit dem reden müssen. Mhm. So unangenehm. Für mich ist das ja auch wie eine Performance. Mhm. Das ist eine Gabe. Mhm. Und also es nicht gerne zu machen. Ich weiß nicht, ich meine, wenn sich der Günter Brus was verstümmelt hat oder die Wally Export mit ihrem Körper gewisse Dinge vermessen hat, weiß nicht, wäre interessant, das zu erfahren, ob das notwendig war oder mit einer Lust oder alternativlos. Ich weiß nicht. Es macht ja sonst keiner.
Ich glaube, es geht eher darum. Es geht ums Tun und nicht um die, dass man da jetzt irgendwie eine Freude oder eine Befriedigung in dem Sinne. Mhm.
Aber ist es so ein, ich meine, wenn du sagst, war da ein großer Erfolg in New York, die Leute sind da Schlange gestanden, sind die da, ist das auch eine Sensationslust? Oder hast du das Gefühl, dass die Leute zu euch kommen und sagen, boah, da sehe ich jetzt da eine tolle Performance oder so, na, was machen die jetzt wieder? Jetzt bin ich gespannt.
Wir unterbrechen unser Gespräch nur, wenn es wirklich wichtig ist. Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Erschöpfungssyndrom, kurz ME/CFS, ist eine schwere chronische Erkrankung, die verschiedene Körpersysteme beeinträchtigt. Die We and Me Foundation der Familie Ströck sagt dieser Krankheit den Kampf an. Wenn ihr helfen wollt, findet ihr alle notwendigen Details in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Na, das ist irgendwie. Das ist, glaube ich, schon seit den Anfängen, die Leute kommen und schauen eine Ausstellung an von uns oder eine Arbeit von uns an und die denken am nächsten Tag noch immer daran. Mhm. Und das sind so Qualitätsmerkmale. Also wenn du es nicht gleich vergisst, sondern am Tag danach oder zwei Tage später noch dran denkst und dann sagen die das Leuten, schau dir das auch an, so wie es früher mit Kinofilmen oder so gelaufen ist. Und mittlerweile geht das halt schneller, weil wenn jemand wo ist, wo es irgendwie leiwand ist, dann schreibt er das auf Instagram und es kommen live ganz, also das sieht ja gleich jeder und kommt dann auch. Also Sensationslust, ich glaube, das können wir nicht erfüllen. Also da kann ich jetzt den Zuschauern, die da kommen das nächste Mal, ich glaube, um Sensationen geht es bei uns nicht unbedingt. Ich glaube, die sind einfach... Ich weiß es nicht, wir sind ja eigentlich urfaul in dem, was wir machen, weil wir schleppen jetzt keine großen Tricks daher, meistens nur unsere Körper, aber dann sind wir auch wieder gar nicht faul, weil wir machen etwas, was wir uns nicht erwartet haben oder sich, aber es ist jetzt keine Sensation in einem Sinn von...
Ich glaube, es ist eine hohe Bereitschaft, sich selber einzubringen, also diesen eigenen Körper oder das eigene Ich da irgendwie so als Projektionsfläche auch zur Verfügung zu stellen.
Ja, aber es hat auch irgendwie so ein, ja,
aber das muss, also die
aber eigentlich sind das immer auch so sehr Wir-Vorschläge. Alles, was wir machen, können die Leute ja vielleicht zu Hause auch selber machen. Ja?
Nein. Also. Na, sicher nicht. Das glaube ich nämlich gar nicht, weil das ist so, weißt du, ich meine, nach dem Francis Bacon hat auch niemand mehr wie Francis Bacon gemalt. Also ich glaube, dass ihr da schon ein Genre bedient und auch durcharbeitet.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute daherkommen können und sagen so, ne, wir machen jetzt so Performances und malen, stecken uns die Pinsel in den Arsch und malen Bilder. Das ist, glaube ich,
Wer weiß.
Ja, aber das ist ja dann lächerlich.
Vielleicht sitzen jetzt alle schon zu Hause
und üben.
Und malen Pinsel im Arsch und sowas und keine Ahnung.
Nein, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, dass das eine was du gesagt hast mit dem Sichtbarmachen. Die Wally Export ist mit dem Peter Weibel an der Schnur, so er auf den Knien, so durch die Stadt gegangen, nicht? Und die hatten einen Fotografen, der dann Fotos gemacht hat. Und dann sieht man so diese Fotos und die Leute stehen und schauen. Aber von denen, wenn du es heute machen würdest, hätte ja jeder von diesen Menschen sofort das Smartphone in der Hand und würde da ein Video machen oder das würde sofort irgendwie, das würde niemanden interessieren.
Ja, aber das hätten wir nicht gemacht. Aber wir sind so naiv, dass wir, wie wir 2001 in Venedig den österreichischen Pavillon gemacht haben, haben wir so einen kleinen Katalog gemacht, wo wir von den Brücken fallen. Da waren wir, sind wir ganz oft nach Venedig gefahren und schauen, überlegen, was wir dort machen. Und dann bist du so oft in Venedig und was machst du dort eigentlich? Und die Ausstellung, was wir da machen wollen, war relativ schnell klar. Und dann, okay, und dann ist uns, aber am liebsten wollten wir eigentlich immer in diesen Kanal schwimmen, ja, und von den Brücken fallen. Ja. Und dann haben wir gedacht, ah, das machen wir für einen Katalog und haben, sind da hingefahren und haben irgendwie Anfang April mit einem Fotografen auch so Fotos gemacht. Ganz viel frische Kleidung immer mit, weil das schaut viel besser aus, wenn du mit trockenen Kleidern ins Wasser fällst, als mit nassen, eben das sieht man. Und das war halt wirklich so eine kleine Produktion, haben wir das gemacht. Und dann haben wir immer dann ernsthaft gedacht, nächstes Jahr macht das jeder. Mhm. Ja? Also die kommt, jeder wird nach Venedig fahren und von den Brücken fallen und irgendwie Fotos. Das war vor Instagram, aber es macht nur immer niemand. Ja? Also aber ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mir echt gedacht, das macht man, damit die Leute irgendwie, ah, super Idee oder sowas. Ja,
ja, ich glaube, so weit sind die Leute noch nicht. Also das ist, das glaube ich.
Vielleicht heuer.
Naja, bei den Temperaturen vielleicht schon, vielleicht eher. Aber gab es damals, hat das irgendwie Aufsehen erregt in Venedig, wie ihr da ins Wasser gehupft seid?
Weil die Leute sind sehr freundlich. Und
darf man das eigentlich?
Ins Wasser fallen?
Ja, ich weiß nicht, ins Wasser fallen, aber ich meine, das ist ja nicht passiert,
das kann passieren, oder? Das kann passieren. Also
darf man schwimmen im Kanal Grande? Oder ist das Badeverbot? Ich weiß es auch nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass da so viel Verkehr ist. Also im Canale Grande würde jetzt nicht unbedingt. Ich weiß es nicht.
Sind Karabiniere gekommen?
Wurde es ja nicht. Nein, das nie. Ja. Aber die Leute sind schon sehr aufmerksam und sagen, man soll es nicht trinken und sowas. Also.
Aber das war 2001, das war vor der Smartphone-Zeit. Ich glaube, wenn du das heute machst, hast du eine ganz andere Nummer. Ich glaube, da stehen dann schon die Leute und filmen dann mit und dann machen sie eine Story und dann kriegt das der
Kommentator. Aber ich war wirklich so naiv, dass ich mir immer gedacht habe, ah, das sind so Anweisungen, nicht Anweisungen, aber das sind so Ideen, dass das, keine Ahnung, die machen das sicher alle nach dann bald, ja.
Ja, aber ich glaube, nein, ich glaube, das ist gar nicht, also wenn du, ich meine, stell dir vor, du, was wäre das Erste?
Die Wally Export fragen, ob die das auch so gesehen hätte. Vielleicht hat sie dir auch gedacht, jetzt führen dann alle irgendwie ihre Männer aus an der Leine.
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also, ich
denke eher so.
Ja.
Also ich denke das jetzt nicht irgendwie als das ist die Aussage, whatever. Das sind halt irgendwie.
Du hast nicht das Gefühl, dass du da was ganz Spezielles machst, sondern du machst etwas, was grundsätzlich jeder machen könnte und du bist dann eigentlich überrascht, dass es nicht jeder macht.
Ja.
Aber trotzdem, ich meine, ist ja das, ihr könntet jetzt auch etwas machen, was schon gemacht wurde.
Der Mona Lisa zum Beispiel, oder? Ja. Was meinst du?
Stimmt, ihr könnt jetzt mal eine Mona Lisa machen. Nein, ich versuche das jetzt in meinem Hirn zu sortieren, weil ich das schon sehr spannend finde. Ich gerade auch dieses Performative. Also das braucht mich schon Mut, da gehört Mut dazu.
Ist ja immer alles so ambivalent, ist das Wort. Man nimmt sich ja ernst, aber dann wieder gar nicht ernst. Und das Nicht-Ernst-Nehmen ist ja wichtig für das Sich-Ernst-Nehmen. Ja? Und du machst eine Arbeit, die irgendwie spielerisch daherkommt, aber natürlich dann schon so produziert ist, dass sie auch funktioniert und Sinn macht. Aber ehrlich gesagt, denke ich mir schon oft, also ich sehe da jetzt nichts, das jetzt so herausstellt, stechend ist, das, also von einer Brücke in Venedig, aber die Leute sollten schon, also wenn es jetzt jemand nachmachen will, wir hatten einen diese kleinen Boote, die
Gondel,
also Gondoliere hatten wir mit, einen privaten, der hat immer da geschaut, wo man reingeht, der hat so ein Ruder mit und der hat dann immer geschaut, ob es dort eh tief genug ist. Also man sollte schon ein bisschen das produzieren, also überlegen, bevor man rein. Weil sonst also, nicht, dass ich da jetzt irgendwie
also jemanden verletze. Also ich reise kommenden Dienstag nach Venedig. Ich bin jetzt fast geneigt, ja, mir eine extra Panier mitzunehmen. Aber wo waren das?
Viele Brücken.
Ah, unterschiedlich.
Viele Brücken.
Okay. Und einfach so, so wie ein nasser Sack hinein oder hupfen?
Da nicht hupfen, reinfallen.
Von einer Brücke?
Ist das nicht hoch? Musst du nicht die höchste aussuchen. Also die,
was ja, ich bin da schon kompetitiv.
Die du dazu traust. Nein, das waren jetzt eben keine Mutproben. Und das ist ja wieder das Ding. Es geht jetzt nicht um wer hat den längsten Brücke, sondern es geht einfach um das Fallen. Es geht um die, das ist jetzt auch nicht unsere Erfindung in der Kunstgeschichte.
Ja. Aber wie habt ihr das damals dann umgesetzt im Pavillon?
Nein, das wurde nicht im Pavillon gezeigt. Das war der Katalog für die Ausstellung.
Was habt ihr damals eigentlich im Pavillon gezeigt?
Wir haben im Pavillon gar nichts gezeigt, sondern wir haben
Sehr schön.
Das war lustige. Das war, na, wir haben mit in den ganzen Giardini und waren die totale Osmose hieß diese Arbeit. Mhm. Und da waren überall Menschen, die so body painted, so Körper angemalt, die haben sie so quasi versteckt an einer Fassade. Die waren dann so angemalt, okay, wie die Fassade, okay, und man konnte sie nicht sehen. Natürlich sieht man sie und das ist sehr schön. Ja. Also das war so ein Kunstwerk, das sich versteckt auf der Biennale, okay, aber gleichzeitig es nicht peinlich ist. Ja, weil es gibt ja kaum was Peinlicheres als Bodypainting. Ja, also in welchem Kontext? Das ist so wie Keramik. Ja. Mhm. Aber das ist dann sehr schön, damit was zu machen. Mhm. Und die sind dann immer jeden Tag sind so italienische Kunststudierende, Studentinnen gekommen und haben sie angemalt und haben sie da jeden Tag so versteckt. Und das, mhm, hat eigentlich niemand gesehen, so, mhm, herrlich. War großartig. Mhm. Eine sehr schöne Arbeit.
Ja. Aber gut, ich meine, über die komplette Dauer da.
Ja, ja. Aber die war damals noch nicht so lang, das wird immer länger. Das war damals von Juni bis, ich weiß es nicht, Oktober, November oder so. Mhm.
Cool. Ja. Ja. Über den performativen Teil eurer Arbeit rede ich jetzt mit dir das zum ersten Mal. Das hat überhaupt noch keine Rolle gespielt. Und ich glaube eben, dass wenn man bereit ist, so ein Gespräch sich entwickeln zu lassen, dass es dann schon dorthin geht, wo so vielleicht das kein Interesse ist. Würdest du das bei dir so bestätigen?
Bin ich gerade kurz weggeschlafen. Was war die Frage?
Ob der performative Anteil in eurer Arbeit dir besonders liegt?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nein, gar nicht.
Weil du das ja gar nicht willst.
Gar nicht, auch nicht. Ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt die Rampensau an sich, aber ja, kann das. Das geht alles irgendwie. Mhm. Also aber
kannst du über dich lachen?
Ja, ja. Aber. Ich glaube, also, wenn wir was, also was soll man denn schon tun? Ja. Also wir machen einfach jeden Tag. Mhm. Und wir tun und wir tun und wir tun. Dann macht man das und macht man das und macht man was anderes und dann macht man das und dann macht man das. Und nur so geht's. Also nur so geht's für uns zumindest. Also wir können jetzt nicht strategisch was planen und uns konstruieren und dann. Wir machen ja Dinge auch gern selbst, also wir konstruieren sie ja nicht oder wir planen sie ja nicht und dann setzt sie jemand um und dann schauen wir uns das. Es ist auch total legitim und großartig, also was da so entstehen kann. Mhm. Wir sind da zu blöd dazu, wir wären viel zu blöd, eine Zeichnung zu gestalten, die jemand umsetzen könnte. Ja? Mhm. Deswegen, wir tun und tun und tun und dann passiert was und das ist wirklich so, ich glaube, das ist unsere Methode und unsere Arbeit.
Mhm. Und manches ist...
Ich finde, es ist relativ, eigentlich das, was, also ich bin ja relativ hochnäsig zufrieden mit dem, was wir tun. Also das, was man zeigt, mit dem ist man eigentlich schon zufrieden. Ja. Wie das dann Leute wirklich abschätzen, da warten wir noch ein paar Jahre. Da warten wir noch ein paar Jahrzehnte, dann ist es auch schon wurscht.
Also ich glaube, da war der Punkt mit dem Input des Galeristen, der schon einmal nicht geklappt hat. Ich glaube, dass der durchschnittliche Mensch, der im 10. Bezirk, da im Sonnenwendviertel jetzt an eurem Brunnen vorbeigeht, gar nicht mitbekommt, dass da Brunnen steht. Die Wahrnehmungsschwelle bei den allermeisten Menschen ist in Bezug auf Kunst so niedrig oder hoch. Na,
die geworden. Kinder sehen es extrem.
Ja, die reagieren anders auf.
Und die sind super. Also wenn man da, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Brunnen, der wird, also Generationen von Kindern prägen. Mhm. Nein, Generationen nicht, aber die das jetzt sehen, die sind vollkommen schon gelatinisiert. Mhm. Ja, also die sind auf einer, aber vielleicht irre ich mich da wieder. Ja.
Mhm. Ja, das wäre ja wurscht, aber ich glaube, nein, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, dass es vollkommen irrelevant sein muss, was die Leute von euch denken. Und ich glaube, in eurem, ich meine, natürlich hat man es gern, wenn die Leute sagen, es ist cool, gefällt mir, hat mir Spaß gemacht, ja, hat mich erheitert. Aber so ein Urteil, so ein kunsthistorisches Urteil.
Werden wir nicht erleben.
Ja, ich glaube auch nicht.
Aber das kann ja niemand erleben, weil du bist ja meistens, wenn es historisch wird,
Ja, aber wenn dann so ein Museum kommt und sagt, machen wir was, dann ist das ja schon eine, ich meine, dann brauchst du ja die kunsthistorische Einschätzung
ja. eh nicht. Ja? Nein, also dass man...
Die Wertung, also dass ihr gut unterwegs seid, liegt sicherlich auch daran, dass ihr dann eben auch keine Kompromisse macht, dass ihr eben auch nicht sagt, okay, was gefällt jetzt Sammler X für sein Chalet in Lech am Arlberg, ja? Wenn es dem Geldsack gefällt, dann ist es gut und wenn nicht, ist auch gut. Aber für den, ihr produziert ja nicht Kunst, damit sie dann irgendwie so people-pleasing protzig
ja,
daherkommt.
Also, ne? Aber gute Kunst kannst du ja eh nicht vereinnahmen, wurscht von welcher Seite. Also das ist ja eh
ja.
die Qualität.
Ja. Ich meine, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, ich frage mich natürlich, wie lang kann das gut gehen? Ne? Jetzt gibt es auch schon 30 Jahre. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber es ist, ja, ich glaube, es ist never ending. Das ist so wie gute Freundschaften. Ich weiß nicht, wenn ich manchmal so Leute treffe von früher, mit denen man früher eine gute Zeit gehabt hat, das geht so und man ist gleich wieder
drinnen. Ich glaube auch, das wird noch ganz gut werden.
Ja, und ich meine, ihr seid ja alle ungefähr gleich alt.
Ja, ja.
Also das sind noch ein paar gute Jahre stecken noch in euch.
Ja.
Ich frage mich ja trotzdem, ob irgendwann einmal so dieser, ich meine, es muss ja in diesen 30 Jahren ja Entwicklungen geben, wo der eine dann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie mehr Lust auf, ich weiß nicht, Eigenheim und geregeltes Leben und vielleicht sagt in 10 Jahren jemand, du, eigentlich ist fast schon Zeit in Pension zu gehen, ich will jetzt lieber fischen gehen. Ja. Das weiß man ja nie, was kommt. Ich meine, ihr seid bis jetzt gut durchgerutscht, aber das Leben hat ja immer Überraschungen. Gibt es so einen, habt ihr sowas intern, so eine, habe ich, glaube ich, irgendeinen habe ich schon gefragt, ob es so eine Präambel gibt, so eine Regel, an die ihr euch, oder wo ihr sagt, okay, man kann jederzeit aussteigen. Oder
ja,
kann, yes, du kannst, ja. kann jederzeit sagen, jederzeit sagen, ich bin raus.
Kannst du sagen.
Ja, klar.
Aber dann würden die anderen nicht mehr weiterarbeiten.
Ist schon, oder?
Das ist irgendwie, ja.
Deswegen sagt es wahrscheinlich keiner. Zumindest, du bist, also ich hätte jetzt ja gern von einem von euch so gehört, so, ja.
Also live.
Und im Oktober 2028 ist bei mir Schluss, ja. Dann ziehe ich mich zurück, aber ich bin ja direkt beruhigt, weil in meinem Kopf schwirrt herum diese Oktopusarbeit. Ich habe die mal gesehen beim Christian Mayer. Ah, ja. Und irgendwie, das finde ich so cool, weil die Florence, meine Frau, ist eine große, ein großer Fan von einer Taucherin. Und sie,
ich weiß gar nicht, wo die ist.
Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie irgendwann einmal näher bei mir sein muss.
Das finde ich gut.
Ja. Da wäre ich so ganz protzig, ja, wäre ich dann in mein nicht vorhandenes Chalet im Lech im Arlberg hängen.
Sehr gut.
Na, hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin irgendwie jetzt fast erleichtert, dass jetzt...
Es ist vorbei.
dass jetzt dieser Gelatin-Ritt zu einem Ende kommt.
Jetzt kommen die Beatles.
Jetzt. Ich wünsch dir euch noch viel alles Gute im Bandleben und ja... Auf eine rosige Zukunft.
Tausend Dank.
Das waren sie also, die vier Gespräche mit Gelatin. War für mich bemerkenswert und sehr eindrucksvoll. Ich möchte es vielleicht auch so sehen, dass das ja ein schöner Leitfaden sein kann, wie man die Kraft einer Gemeinschaft definieren kann, wie man das Gefühl dafür entwickeln kann, dass man zusammen immer mehr ist und als gutes Beispiel für uns alle, dass es im Leben darauf ankommt, Kompromisse zu machen und den anderen immer auch gelten zu lassen. Ich fand das sehr spannend und ja, es ist vielleicht nicht ein wirklich sommerliches Thema, aber solche Gespräche gehen, finde ich, immer. Und deswegen macht mir das auch so unglaublich viel Spaß, diesen Podcast zu machen. An der Stelle möchte ich mich auch sehr, sehr bedanken. Einmal mehr bei der Lara Bandion für Redaktion und Schnitt, beim Matthias Jakisic für die Musik und die Produktion und bei der Sarah Scherer, die eine Stimme hier erklingen lässt, die schöner ist als jede andere.
Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen, Beschwerden habt, dann bitte um Zusendungen an redaktion@gieseundschweiger.at und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.